ARD.
Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Warum verhalten sich Personen in ein und derselben Situation unterschiedlich? Warum bringt der eine zum Beispiel das gefundene Portemonnaie ins Fundbüro und der andere nicht? Warum sind Menschen unterschiedlich böse und kann man diese Bosheit vielleicht sogar messen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich mein Leutegast Professor Dr. Benjamin Hilbig von der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Herzlich willkommen, Leute. Hallo.
Hallo, freue mich sehr.
Bevor wir ins Thema einsteigen, lassen Sie uns Sie mal kurz vorstellen. Sie sind promovierter Psychologe und leiten seit 2014 die Arbeitseinheit Experimentelle Psychologie und Persönlichkeitsforschung an der, wie sie offiziell heißt, Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Was machen Sie da genau?
Grundlagenbereich der Psychologie beschäftigen wir uns im Wesentlichen damit, die üblichen Funktionsweisen menschlichen Erlebens und Verhaltens zu verstehen. Das sind so Dinge wie funktioniert unser Gedächtnis, ganz allgemein. Wie fällen wir Entscheidungen? Wie kommen wir zur Beurteilung in irgendwelchen Situationen? Wie nehmen wir Dinge wahr? Das sind so Grundlagenfragen, mit denen wir uns in der experimentellen Psychologie beschäftigen. Und Persönlichkeitsforschung ist davon ein bisschen losgelöst, beschäftigt sich damit, wie sich Menschen unterscheiden, wie wir das besser verstehen und eben auch messen können.
Ja, und da wären wir dann eben bei unserem heutigen Thema. Sie beschäftigen sich nämlich seit über 10 Jahren mit dem Bösen als Persönlichkeitseigenschaft und haben das Ergebnis Ihrer Forschung jetzt in einem Buch zusammengefasst, das Sie mit 2 Kollegen zusammengeschrieben haben, Dark Factor, die Essenz des Bösen in uns. Was hat Sie dazu bewogen, sich ausgerechnet mit dem Bösen so intensiv zu beschäftigen?
Da spielt, wie so oft in der Wissenschaft, auch eine gehörige Portion Zufall mit. Meine beiden Kollegen und ich hatten ähnliche Interessen, insofern als wir uns gefragt haben, wie kommt eigentlich unkooperatives oder ausbeuterisches oder eben böses Verhalten zustande. Aber wir hatten ganz unterschiedliche Hintergründe. Der eine Kollege kam aus der Arbeitsorganisationspsychologie, der befasste sich mit Mobbing am Arbeitsplatz oder mitgehen lassen von Arbeitsmaterial. Der andere Kollege ist eigentlich Statistiker, befasste sich damit, wie man eigentlich messen kann oder wie man Leute dazu kriegen kann, ehrliche Antworten auf Fragen zu geben, die sie nicht ehrlich beantworten wollen. Und ich kam aus der Entscheidungsforschung und wollte eigentlich verstehen, wann kooperieren Menschen, wann nicht. Wir haben dann festgestellt, eigentlich stellen wir die gleiche Frage, nämlich unter welchen Umständen verhalten sich Menschen eher böse, antisozial, unethisch? Und haben uns dann zusammengesetzt und angefangen, die verschiedenen Herangehensweisen mal so zusammenzutragen, sind bei der persönlichkeitspsychologischen hängen geblieben, also der Idee, dass es Eigenschaften gibt, die uns zu bösem Verhalten eine Neigung sozusagen mitgeben. Viele davon kennt man aus dem Sprachgebrauch, Narzissmus oder Psychopathie. Naja, und je tiefer man sich reingräbt in so eine Forschung, desto eher merkt man, Moment, da sind ungelöste Probleme und Fragen. Und die haben wir eben die letzten 10, 15 Jahre versucht aufzuarbeiten.
Aber kann man denn einfach sagen, das ist das Böse? Es kann ja durchaus sein, dass etwas, was in unserer Gesellschaft als böse gilt, in einer anderen Gesellschaft ganz anders gesehen wird. Zum Beispiel, dass jemand seine Frau oder seine Kinder schlägt.
Das ist vollkommen richtig. Zur Beurteilung dessen, was böses Verhalten ist, gehört immer auch ein Stück weit der aktuelle gesellschaftliche Konsens, also was ist in dieser Gesellschaft moralisch, ethisch zu rechtfertigen, was nicht. Das unterscheidet sich innerhalb von Gesellschaften über die Zeit oder natürlich über Gesellschaften hinweg. Der D-Faktor, wie wir ihn nennen, bezeichnet aber letztlich die Tendenz, jedwedes böses Verhalten zu zeigen, egal sozusagen, in welcher Gesellschaft ich mich gerade befinde.
Also D-Faktor, das muss man vielleicht nochmal erklären, das ist der Dark Factor, also so wie auch Ihr Buch heißt, das heißt die Essenz des Bösen in uns, das Böse
genau,
insgesamt.
Genau, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, in der wir uns unterscheiden. Je mehr vom D-Faktor, desto eher neigen wir zu bösem Verhalten. Aber welches böse Verhalten ist erstmal egal. Das wird sich von Gesellschaft zu Gesellschaft womöglich unterscheiden, was da als böse gilt. Aber je mehr D-Faktor, desto mehr böses Verhalten gilt im Allgemeinen.
Aber Sie müssen ja irgendeine Definition des Bösen haben für Ihre Forschung. Wie sieht die aus?
Tatsächlich, also der D-Faktor ist definiert als die Tendenz, den eigenen Nutzen, das eigene Fortkommen auf Kosten anderer zu verfolgen und dabei bestimmte Überzeugungen mit sich zu tragen, die als Rechtfertigung dienen. Und das ist, man hört es schon an der Definition, erstmal unabhängig vom konkreten Verhalten. Meinen Nutzen gegenüber anderen durchsetzen kann ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das kann ganz unterschiedliche Verhaltensweisen bedeuten. Und deswegen ist es eben auch, man könnte sagen, eine interkulturelle Definition, eine allgemeingültige Definition.
Also einfach, ich bin der Einzige, der zählt und alles dient meiner Nutzenmaximierung. Und was andere machen, interessiert mich eigentlich nur begrenzt.
Ja, oder sogar, was andere machen, interessiert mich, weil ich will sie leiden sehen. Es geht, also das gehört auch dazu. Mein Nutzen kann auch darin bestehen, dass ich anderen wehtue und daran Spaß habe. Das kennen wir in der Alltagssprache als Sadismus. Das würde da auch drunter fallen.
Sie interessieren sich in Ihrer Forschung für Situationen, in denen Menschen der gleichen Situation ausgesetzt sind, sich aber ethisch völlig unterschiedlich verhalten. Da gibt es zum Beispiel das Würfelexperiment. Was wird da gemacht?
Also tatsächlich ist in der Persönlichkeitsforschung geht es uns ja darum festzustellen, unterscheiden sich Leute überhaupt? Also reagieren sie auf letztlich ein und dieselbe Situation unterschiedlich? Denn in verschiedenen Situationen, dass wir da unterschiedlich handeln, das ist ja naheliegend. Und in diesem konkreten Experiment, dem sogenannten Würfelexperiment, geht es darum, ob oder wie viele Menschen dazu neigen, zu lügen zu ihrem Vorteil. Das funktioniert im Prinzip wie folgt. Man gibt Personen einen fairen Würfel, also einen Würfel, der wirklich mit gleicher Wahrscheinlichkeit jede Zahl produziert und einen Würfelbecher. Man bittet sie einmal in dem Becher zu würfeln und die Personen sehen sich das Ergebnis an und zeigen es uns nicht. Also wir wissen nicht, was sie gewürfelt haben. Und dann fragen wir sie beispielsweise, hast du eine 6 gewürfelt? Und wenn ja, dann kriegen sie von uns 10 Euro. Und wenn nein, dann kriegen sie nichts. Und das Einzige, was zählt, ist ihre Antwort. Also die sagen zu uns, ich habe eine 6 gewürfelt und dann kriegen die das Geld. Wir wissen nicht, was sie wirklich gewürfelt haben. Das heißt, jede und jeder, der oder die keine 6 gewürfelt hat, kann das einfach behaupten und die 10 Euro mitnehmen, was natürlich besser ist als 0 Euro. Aber wir wissen gleichzeitig natürlich, die statistische Wahrscheinlichkeit, eine 6 zu würfeln, ist 1/6. Das heißt, wenn wir das mit genug Personen machen, dann können wir anhand der Rate derer, die ja antworten, ziemlich genau schätzen, wie viele gelogen haben müssen.
Nicht wer genau, aber wie viel Prozent gelogen.
Genau, wir wissen bei der Einzelperson nicht, ob sie gelogen hat. Das ist auch ganz wichtig. Wenn Leute wissen, dass wir erkennen können, ob sie lügen, dann lügen sie nicht mehr. Das ist eine ganz allgemeine Regel. Das ist der Trick an diesem Experiment, dass wir im Einzelfall nicht wissen, ob gelogen wurde. Aber natürlich, wenn wir das mit 1000 Menschen machen, und das ist eine durchaus gängige Stichprobengröße, dann wissen wir, dass wir ungefähr bei 167 Personen eine ehrliche Ja-Antwort erwarten können, weil 1/6. Aber wenn dann eben 300 oder 400 Leute Ja antworten, dann wissen wir, dass ein entsprechender Anteil unehrlich gewesen sein
muss.
Also
wie viel Prozent sind unehrlich bei sowas?
Das schwankt ein bisschen, aber so die gängige Richtgröße ist, dass ungefähr 25% der Menschen bereit sind zu lügen für Geld in so einer Situation.
Und das ist in diversen Ländern so?
Auch das schwankt tatsächlich ein bisschen. Es gibt Unterschiede zwischen Ländern, auch zwischen anderen Merkmalen, sage ich jetzt mal. Aber diese 25%, da sind jetzt, sagen wir mal, also im mitteleuropäisch-deutschsprachigen Raum ein ganz guter Richtwert.
Aber das heißt ja nicht, dass jemand unbedingt böse sein muss. Jetzt kann ja sein, dass jemand arm ist und deshalb die 10 Euro dringend braucht und jemand anders genug Geld hat.
Das ist vollkommen richtig. Zum einen muss man sagen, diese Studien werden natürlich oft mit ähnlichen Personen durchgeführt, die jetzt, sagen wir mal, nicht in der extremen Armut sind, auch in der Regel nicht besonders reich sind, ne? Studierende beispielsweise. Aber tatsächlich hat das eigene Vermögen auch nur einen begrenzten Einfluss darauf, wie wahrscheinlich es ist, dass Leute in so einer Situation lügen. Klar, jemand mit viel Geld, für den sind 10 Euro vielleicht nicht so relevant. Aber tatsächlich sind die Unterschiede nicht so groß. Also diese 25% sind einigermaßen stabil.
Und wenn ich 100 Euro gebe?
Das ist eine sehr interessante Frage. Die meisten Verhaltensökonomen würden sagen, na, dann werden es mehr. Ist nicht so. Im Schnitt ändert das relativ wenig. Das liegt daran, dass manche Leute, wir würden sagen, korrumpierbar sind. Das heißt, die lügen eher, wenn der Geldbetrag steigt. Die sagen, na, für 10 ist mir egal, aber 100, okay, nehme ich lüge jetzt. Es gibt aber eben auch Leute, die sagen, na ja, 10 Euro, das ist ein Spiel. Aber 100 Euro, das ist Betrug. Das will ich nicht machen. Und es gibt natürlich auch einfach Leute, die sind, und darum geht es ja in der Persönlichkeitsforschung, die sind ehrlich, die lügen nicht. Denen könnten wir viel Geld bieten, die sind nicht bereit zu lügen, weil sie eben ehrlich sind.
Und andere würden für 1 Euro wahrscheinlich.
Ja, es gibt auch eine kleine Gruppe, denen ist ganz egal, solange man denen 10 Cent bietet, lügen die und für jeden Betrag. Aber das sind wenige.
Jetzt ist das Fazit, Menschen unterscheiden sich in ihrer Tendenz, böses Verhalten zu zeigen. Aber es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich zum Beispiel lüge, um 10 Euro zu kriegen, meinen Ehepartner betrüge oder einen Menschen umbringe. Sie behaupten trotzdem, hinter all diesen bösen Handlungen gibt es sowas wie einen gemeinsamen Kern, also sowas wie die Essenz des Bösen, was sie eben D-Faktor nennen, den Dark-Faktor, das Dunkle in uns. Wie soll dieser gemeinsame Kern denn aussehen?
Also man muss einschränkend sagen, gemeint ist damit, dass die Wahrscheinlichkeit zu jedwesem bösen Verhalten steigt, je höher der D-Faktor. Das heißt aber natürlich nicht, dass Persönlichkeit, also der D-Faktor in diesem Fall, alleine verantwortlich ist für böses Verhalten. Sie haben das Beispiel Mord, Totschlag schon genannt. Das hat oft relativ wenig mit Persönlichkeit zu tun und viel mehr mit extremen Umständen beispielsweise. Das heißt, die Behauptung ist nicht, dass die Persönlichkeit der einzig ausschlaggebende Faktor dafür ist, ob böses Verhalten gezeigt wird, aber eben es einen einzigen Kern gibt, der es grundsätzlich wahrscheinlicher macht, sich böse zu verhalten über diverse Situationen und Verhaltensweisen hinweg.
Die ersten Hörerfragen sind schon gekommen, nachdem Sie gesagt haben, man kann das messen. Wie kann man es messen?
Da muss man ein bisschen ausholen. Die beste Art, eine Verhaltenstendenz, jede Persönlichkeitseigenschaft im Prinzip zu messen, wäre natürlich bei der Einzelperson über lange Zeiträume in vielen verschiedenen Situationen das Verhalten zu beobachten. Aber das ist natürlich nicht praktikabel, wäre auch höchst unethisch und so weiter. Man behilft sich in der Persönlichkeitsforschung daher letztlich am ehesten mit sogenannten Fragebögen. Mit anderen Worten, wir legen Leuten Aussagen vor, bitten sie anzugeben, wie sehr sie diesen Aussagen zustimmen und diese ablehnen. Und diese Aussagen sind eben so ausgewählt, dass sie geeignet sind, die interessierende Persönlichkeitseigenschaft eben deutlich anzuzeigen. Man muss also aus sehr vielen Aussagen die geeigneten auswählen. Die müssen in verschiedenen Kulturen funktionieren, für beide Geschlechter oder auf verschiedene Altersgruppen gut funktionieren, damit man weiß, man misst ungefähr immer mit dem gleichen Maß sozusagen. Und dann legt man Menschen eine Reihe solcher Aussagen vor. Und anhand deren Zustimmung und Ablehnung kann man im Prinzip die Wahrscheinlichkeit eines höheren oder niedrigen D-Faktors in unserem Fall bestimmen.
Also einfacher formuliert, ich kann tatsächlich gucken, wie böse ich im Vergleich zum Beispiel zur Durchschnittsbevölkerung bin.
Ganz genau.
Mhm. Wir haben diesen Fragebogen übrigens auf unsere Seite gestellt. Also wer immer das machen will, den Link zum Fragebogen kann das gerne machen. Das haben auch schon sehr viele Menschen gemacht. Inzwischen sind es, glaube ich, fast 3 Millionen Menschen. Wie haben Sie das hingekriegt, dass so viele mitmachen?
Also hingekriegt ist vielleicht die falsche Formulierung, weil das gar nicht unsere ursprüngliche Intention war. Als wir die ursprüngliche Facharbeit publiziert haben zum Dark Factor, generierte das relativ viel Medieninteresse und ging so durchs Web, könnte man sagen. Und wir haben schnell festgestellt, Menschen interessieren sich dafür, würden gern selbst wissen, wie ihr Dark Factor ist. Und dann haben wir gesagt, naja, dann stellen wir den Fragebogen doch anonym, kostenlos sozusagen weltweit zur Verfügung. Und haben uns die Mühe gemacht, ihn eben auch professionell zu übersetzen. Da fließt viel Arbeit rein, weil das muss eben gut gemacht sein. Jetzt liegt er in vielen Sprachen vor und nach über die Jahre sammeln sich diese fast 3 Millionen Menschen an. Ich glaube, es bedeutet einfach, es interessiert Menschen und die wollen wissen, wie es ihr de facto im Vergleich zu anderen.
Ich habe das natürlich auch gemacht im Vorfeld der Sendung. Habe mich aber schon gefragt, wer kreuzt zum Beispiel bei der Aussage, ich habe kein großes Mitgefühl gegenüber anderen und ihren Problemen an, dass es voll und ganz zutrifft. Also so negativ schätzt sich doch keiner selbst ein, oder?
Doch, das ist sogar noch eine der milderen Aussagen, würde ich sagen. Da haben Leute noch relativ wenig Schwierigkeiten, das zuzugeben. Zumal Leute mit einem hohen D-Faktor das auch völlig okay finden. Also aus deren Weltsicht heraus ist auch Mitleid mit anderen und Empathie völlig unnötig. Das ist was für Doofe.
Okay. Welche Fragen finden Sie noch heikler, wo Sie überrascht sind, dass Leute da antworten?
Also insbesondere Fragen, die so in eine sadistische Richtung gehen. Also es würde mir Spaß machen, Leute zu quälen. Ne? Oder ich kann mir vorstellen, dass es aufregend wäre, irgendwie Leuten weh zu tun. Und selbst da gibt es genug Leute, die dem zustimmen.
Finde ich wirklich überraschend, weil ich dachte, dass vielleicht gerade ja schlechte Menschen dazu neigen, sich positiver einzuschätzen und gute Menschen vielleicht dazu besonders selbstkritisch zu sein.
Das ist sicherlich auch so im Allgemeinen. Andererseits kann man festhalten, in so ganz anonymen Situationen, wo der einzige Anreiz ist, was über sich zu lernen, sind Menschen erstaunlich ehrlich und auch gut darin, sich selbst einzuschätzen. Und insofern ist diese Messung sehr aussagekräftig, aber ein Stück weit immer überlagert durch Selbstdarstellung oder auch Unwissen. ne, über die eigene Person. Das bedeutet aber, man muss einfach auch geeignete Fragen stellen. So eine Frage wie, würdest du eine Million stehlen, wenn du wüsstest, du wirst nie erwischt, ist nicht günstig, weil das ist hypothetisch, niemand war je in dieser Situation. Man kann sich da selbst möglicherweise gar nicht richtig einschätzen. Aber so eine Aussage wie, findest du, alle Menschen verdienen Respekt? Da kann jeder darauf antworten. Das fällt niemandem schwer.
Oder eine war ja auch zum Beispiel, stell dir vor, du wärst beim Untergang der Titanic dabei gewesen. Bist du der Meinung, dass du auf jeden Fall aufs erste Rettungsboot gehörst, weil du besser bist als die anderen?
Und tatsächlich, da haben Leute wenig Schwierigkeiten zu sagen, ja.
Okay. Den höchsten Wert, den man erreichen kann, der liegt bei 5. Wo liegen die meisten im Schnitt?
Der Durchschnitt liegt also im deutschsprachigen Raum ungefähr bei 2,1, 2,2. Global so im Bereich 2,3, 2,4.
Also wir sind in Deutschland ein bisschen besser.
Kleines bisschen, ganz genau. Nicht nur in Deutschland, man kann auch sagen, das gilt in Mittel- und Nordeuropa, dass wir generell im unteren Drittel sind.
Was sagt das über mich auf, wenn ich zum Beispiel bei 3,5 liege, also über dem Schnitt?
3,5 ist nicht nur über dem Schnitt, das ist dann schon in den Top 10% der Verteilung, ungefähr Top 10%. Das ist schon, ich sag mal, ein kleines Gefahrenzeichen. Ne? Also in dem Ausmaß, wie man ehrlich geantwortet hat und das auch alles so sieht, wie man das angibt, legt das schon nahe, dass eben knapp 90% der Menschen wahrscheinlich weniger böse sind als man selbst.
Spannend finde ich, der D-Faktor, den Sie bei Gefängnisinsassen gemessen haben, ist im Schnitt nur etwa 0,6 Punkte höher als bei der Normalbevölkerung. Das ist ja erstmal nicht viel, oder?
Das ist auf der Skala betrachtet nicht so furchtbar viel, wobei man dazu sagen muss, es kommt ja auch auf die Varianz, also die Verteilung an. Und dann ist dieser Unterschied nämlich doch recht groß, erstmal statistisch betrachtet. Aber zweitens ist es auch durchaus plausibel, denn die meisten Gefängnisinsassen haben einen ziemlich starken Anreiz, vorsichtig zu sein. Selbst wenn man ihnen einen anonymen Fragebogen vorlegt und ihnen 1000-mal versichert, dass das keine Auswirkungen auf ihre Haftbedingungen oder irgendwas hat. Die vertrauen uns natürlich nicht. Ja, und die haben einen starken Anreiz, sich besser darzustellen, als sie sind. Plus, man muss dazu sagen, ne, es gibt Menschen, die vielleicht gar nicht im Gefängnis sein müssten, sondern Pech hatten. Es gibt auch viele Menschen, die böse sind und einfach nicht im Gefängnis landen. Insofern ist das durchaus ein plausibler Unterschied.
Was ich absolut bemerkenswert finde, darüber hatten wir schon gesprochen, das haben fast 3 Millionen Menschen weltweit mitgemacht. Aus wie vielen Ländern stammen diese Menschen, die da mitgemacht haben?
Ich hätte jetzt fast gesagt, aus allen. Ich bin nicht sicher, also es sind vielleicht ein paar Dutzend Länder, die fehlen, kleine wahrscheinlich, aber so gut wie global inzwischen.
Kann man denn aus den Ergebnissen der Studie ableiten, ja, es gibt Länder, in denen wohnen mehr böse Menschen als in anderen Ländern?
Also man kann den durchschnittlichen D-Faktor zwischen Ländern prinzipiell statistisch vergleichen. Da empfiehlt es sich natürlich erstmal, die Alterszusammensetzung und auch Geschlechtszusammensetzung der jeweiligen Stichprobe zu betrachten, denn das macht natürlich einen Unterschied. Aber selbst wenn man das tut, gibt es gewisse Länderunterschiede. Die sind nicht groß, die sind immer kleiner als die Unterschiede innerhalb eines jeden Landes und auch kleiner als beispielsweise der Geschlechtsunterschied im D-Faktor. Aber es gibt Länderunterschiede, ja.
Vielleicht können Sie mal sagen, welche Länder einen besonders hohen D-Faktor hatten und welche einen besonders niedrigen?
Im Einzelnen ist es gar nicht so einfach, weil mein Gedächtnis das nicht immer so hergibt. Ich weiß, dass in Mittel- und Nordeuropa der D-Faktor, das ist sozusagen das geringste Drittel, wenn man so möchte. Und am ausgeprägtesten ist der durchschnittliche D-Faktor in Ländern, die stark geprägt sind von dem, was wir aversive gesellschaftliche Bedingungen nennen würden. Also starke Ungleichheit, Kriminalität, keine Rechtsstaatlichkeit, mitunter Unterdrückung und so weiter. In Gesellschaften also, wo einfach ein höherer D-Faktor notwendig ist gewissermaßen oder zumindest wir sagen adaptiv oder funktional ist für das eigene Überleben.
Das ist natürlich politisch nicht ganz ungefährlich, weil das ein oder anderen dazu bringen könnte zu sagen, siehste, ich habe es mir noch gleich gedacht, wir lassen Menschen aus dem besagten Land mit dem höheren D-Faktor einfach nicht mehr zu uns rein, weil die Gefahr, dass die hier kriminell werden, eben einfach deutlich höher ist.
Dazu, glaube ich, sollte man zwei Dinge sagen. Erstens, dieser Unterschied zeigt sich erstmal auch innerhalb jeder Gesellschaft. Also beispielsweise in den USA finden wir das auch auf Bundesstaatenebene. Und zwar auch, wenn man zum Beispiel für die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung kontrolliert, findet man genau den gleichen Zusammenhang. Je stärker ausgeprägt die aversiven gesellschaftlichen Umstände, desto stärker 10, 20 Jahre später der durchschnittliche D-Faktor.
Das spricht, also 10, 20 Jahre später?
Ja, das ist wichtig. Es muss ja für so gesellschaftliche Umstände muss man ja auch eine gewisse Zeit haben, damit die sich überhaupt in der durchschnittlichen Persönlichkeit der Bevölkerung niederschlagen können. Wenn der Zeitraum zu kurz ist, dann kann das nicht gewirkt haben. Wobei das auch mit etwas kürzeren Zeiträumen man das gleiche Ergebnis bekommt. Aber das bedeutet, ethnische Zusammensetzung ist nicht der Schlüssel. Zweitens finden wir in Mittel- und Nordeuropa eben auch, dass wenn wir Ausländerinnen und Inländer vergleichen oder eben Menschen mit versus ohne Migrationshintergrund, überhaupt keine Unterschiede im D-Faktor. Was wieder dafür spricht, dass es eben die gesellschaftlichen Umstände sind, wo hier die Musik drin ist. Sprich, wer hier ist in unseren gesellschaftlichen Umständen, dessen D-Faktor gleicht sich eben auch an unseren D-Faktor gewissermaßen an, wenn man so möchte.
Wenn Sie sagen, das ist so, dass die Gesellschaften, die vor 20 Jahren besonders korrupt waren oder ja, wo es besonders viel Kriminalität und Unrecht gab, besonders viel Ungleichheit, und das spiegelt sich dann heute 20 Jahre später in diesem Dark-Faktor, der das Böse in uns misst, wieder. Hieße das aber auch, wenn ich jetzt was in diesen Gesellschaften verändere, dann wird sich das erst in 20 Jahren widerspiegeln, oder?
Dem würde ich ein Stück weit widersprechen. Die 20 Jahre sind einfach ein gutes Maß, das wir für die Forschung gewählt haben, weil die durchschnittliche Bevölkerung, die an unseren Studien teilnimmt, um die 30 Jahre alt ist. Und 20 bedeutet halt, es ist lang genug, um sich auszuwirken, aber eben so, dass nicht schon die Hälfte verstorben sind, sozusagen gewissermaßen. Die Auswirkungen kann man auch mit sehr viel kürzeren Zeiträumen schon nachweisen. Sie sind dann halt kleiner, weil sie auf weniger Leute weniger stark gewirkt haben. Aber ja, wenn ich die gesellschaftlichen Bedingungen entsprechend verändere, und das muss nicht nur gesellschaftlich sein, das kann auch im Kleinen sein, ja, im Verein, im Büro, wo auch immer, dann fördere ich oder eben verringere ich gewissermaßen entsprechend den D-Faktor.
Inwieweit weiß man, ob das Böse in uns durch Gene bestimmt wird? Also sind wir quasi böse geboren oder werden wir es erst durch die Umwelt?
Ja, beides. Tatsächlich haben die meisten Persönlichkeitseigenschaften und wie auch Intelligenz beispielsweise einen erblichen Anteil. Und das ist sozusagen gängig und bekannt. Gleichzeitig spielt immer die Umwelt eine ganz entscheidende Rolle dafür, wie sich diese genetische Veranlagung letztendlich dann umsetzt oder äußert.
Können Sie da eine Prozentzahl nennen?
Das hängt von der Eigenschaft ab. Bei Intelligenz ist es ein recht hoher erblicher Anteil, 50-60%. Aber selbst das ist eben nur die halbe Miete, weil letztlich die Umstände, in denen ich beispielsweise aufwachse, das Ausmaß an Training, an Förderung, Bildung und so weiter, am Ende ausschlaggebend ist. Ich kann mit einer sehr guten genetischen Ausstattung am Ende mit sehr wenig Intelligenz rauskommen, wenn ich Pech hatte, was die Umstände angeht. Was den D-Faktor angeht, gibt es bisher erst eine einigermaßen verlässliche Zwillingsstudie. Das sind ja schwierige, aufwendige Studien. Man braucht eineiige und zweieiige Zwillinge, die man vergleichen kann. Diese Studie deutet an, dass auch der D-Faktor einen erblichen Anteil hat, schätzungsweise so um die 25%, also etwas weniger als bei vielen Persönlichkeitseigenschaften. Und interessanterweise auch einen nennenswerten Anteil der sogenannten geteilten Umwelt. Das sind also all solche Lebensumstände, die Geschwister gängigerweise ähnlicher machen. Also das familiäre Umfeld beispielsweise, der sozioökonomische Status oder dergleichen, hat beim D-Faktor offenbar auch einen Anteil, 20-25%. Und das ist insofern ungewöhnlich, als dass für die meisten Persönlichkeitseigenschaften dieser Anteil geteilter Umwelt tendenziell sehr klein ist. Ja, das heißt, okay, scheint das Umfeld, das gemeinsame Umfeld, das also Geschwister gemeinsam haben, einen größeren Einfluss zu haben.
Und dann hängt es davon ja wahrscheinlich auch immer ab, mit wem man sich umgibt, also welche Freunde man sich sucht.
Das ist mit Sicherheit auch ein Stück weit so. Das ist das, was man die nicht geteilte Umwelt nennt, weil Geschwister eben unterschiedliche Freundeskreise haben können oder unterschiedliche Hobbys beispielsweise. Das wird eine Rolle spielen, wobei hier teilweise eben die Kausalität, also Henne-Ei, gar nicht so richtig klar ist. Dafür bräuchte man längsschnittliche Daten über lange Zeiträume, weil ja die Frage ist, werden Menschen böser, weil sie einen böseren Freundeskreis haben? Oder suchen sich bösere Menschen einen böseren Freundeskreis? Hm. Und das ist so ein bisschen wie mit Medienkonsum und Aggression, ja, wo das Henne-Ei-Problem eigentlich auch nie so richtig geklärt ist. Ich sag mal, 10, 20 Jahre Längsschnittdaten werden da vielleicht mehr Klarheit bringen.
Gibt es denn beim D-Faktor, also beim Bösen in uns, einen nennenswerten Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Ja, den gibt es. Der ist auch in allen Ländern und Gesellschaften ähnlich ausgeprägt und der ist ziemlich eindeutig. Und eigentlich ja auch, man könnte fast sagen, irgendwas wäre falsch mit dem D-Faktor-Konzept oder dessen Messung, wenn das nicht so wäre. Denn wenn Sie in unsere Gefängnispopulation gucken, dann sind das ja zu 90% Männer.
Ne? Also
wenn
Männer sind böser als Frauen, haben höheren D-Faktor.
Also die Kriminalstatistik ist da ja eindeutig.
Wie erklären Sie sich? Ist es Testosteron oder?
Ich wäre vorsichtig mit so einfachen biologistischen Erklärungen, die irgendwie sagen, naja, das ist irgendwie biologisch eine Notwendigkeit. Sicherlich spielen bestimmte biologische Faktoren eine Rolle, aber sie sind keine Zwangsläufigkeit. Ne? Also Mann zu sein oder biologisch mehr Testosteron zu haben, bedeutet nicht, dass man zum Bösesein verdammt ist oder keine Wahl hatte. Man sollte sehr vorsichtig sein mit solchen Erklärungen. Zumal es eben auch so ist, dass böses Verhalten und auch der D-Faktor stark geprägt sind durch gesellschaftliche Erwartungen, Normen, soziale Rollen. Und das hat einen sehr deutlichen Einfluss auf solche Geschlechterunterschiede.
Interessant finde ich, dass Sie herausarbeiten konnten, dass der D-Faktor bei allen mit dem Alter abnimmt. Also wir werden quasi alle im Alter zu besseren Menschen als in der Jugend. Wie stark ist es ausgeprägt?
Dieser Unterschied ist nicht so groß, wobei eben doch mit jedem Jahr sozusagen ungefähr ein Prozentpunkt abgezogen werden kann. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt Anfang 20-Jährige mit über 60-Jährigen vergleiche, dann ist das schon auch ein nennenswerter Unterschied.
Also das ist die vielbeschworene Altersmilde dann.
Ja, im Prinzip ist das, was im Volksmund Altersmilde heißt, ja.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn Leute viel Verantwortung übernehmen müssen, dann können sie gar nicht mehr so selbstsüchtig sein und nur an sich denken. Sprich, haben Leute mit Kindern im Schnitt einen niedrigeren D-Faktor als Kinderlose?
Nein, es stimmt, es ist die gängige Erklärung dafür, dass es im Alter abnimmt, ist, dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen und so weiter. Man kann aber nicht feststellen, dass jetzt, wenn wir Verheiratete und Unverheiratete oder eben Menschen mit Kindern und solche ohne Kinder vergleichen, zeigt sich kein systematischer Unterschied im D-Faktor.
Wie ist es bei Einzelkindern im Vergleich zu Geschwisterkindern?
Ich muss Sie enttäuschen und wahrscheinlich viele Ihrer Hörerinnen und Hörer auch. Nein, Einzelkinder sind nicht böser als Geschwisterkinder. Das ist ein alter Mythos und der ist auch in Verhaltensdaten längst widerlegt.
Und wir haben natürlich auch Hörerfragen. Ich stelle jetzt mal zwei von Andreas Rupp. Der sagt, für meine Frau und mich ergeben sich aus ihrer Sendung zwei Fragen, die wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen. Nämlich einmal, wie ist es bei Kindergartenkindern, die ja sich böse zu ihrem Umfeld verhalten, sind andere unterdrücken, ist es da schon messbar, dass sie böser sind als andere?
Also Unterschiede in Persönlichkeitseigenschaften sind quasi in jedem Alter existent und im Prinzip auch feststellbar oder beobachtbar. Jeder Grundschulschulhof wird das offensichtlich machen. Die Messbarkeit ist eine andere Frage. Es ist natürlich bei, je jünger die Kinder sind, desto schwieriger ist es tatsächlich zu messen. Irgendwann sind ja auch die Grenzen von Fragebögen erreicht. Und dann muss man die Eltern fragen und das ist eine schlechte Idee tatsächlich, zumindest bei so Dingen wie bösen Eigenschaften. Zudem muss man sagen, dass eben je jünger die Kinder sind, desto größer ist das Potenzial für Veränderung dieser Persönlichkeitseigenschaften. Also die Annahme oder die Tatsache, dass Persönlichkeit relativ stabil ist, ist eigentlich erst ab dem frühen Erwachsenenalter der Fall.
Und dazu passt dann auch noch die zweite Frage, die Andreas Rupp aus Idar-Oberstein mit seiner Frau hat. Kann es sein, dass manche Menschen nach einschneidenden Erlebnissen auf böse umschalten?
Also tatsächlich können Einzelereignisse die Persönlichkeit verändern. Oft ist es so, dass das gewisse Ausschläge gibt in die eine oder andere Richtung, aber man auch nach einer gewissen Zeit zurückkehrt zu seinem Ursprungsniveau. Das muss nicht so sein, aber im statistischen Mittel ist es eben so, dass selbst einschneidende Ereignisse nur für eine gewisse Zeit die Verhaltenstendenzen verändern und man langfristig doch sehr nah wieder dort landet, wo man war.
Können Sie denn sagen, ob gebildete Menschen oder Menschen mit einem höheren IQ einen niedrigeren oder vielleicht sogar einen höheren D-Faktor haben, also böser oder weniger böse sind?
Das kann ich ziemlich eindeutig sagen, das ist nicht der Fall. Weder das eine noch das andere.
Das war ja auch in der Nazi-Zeit, so hat man ja auch gemerkt. Das ging durch alle gesellschaftlichen Schichten und auch durch alle Intelligenz- und Bildungsgrade.
Absolut. Das ist bei uns ganz genauso, auch Einkommensgruppen beispielsweise. Der D-Faktor verteilt sich ziemlich gleich in diesen unterschiedlichen Gruppen hier.
Das finde ich wiederum interessant, weil man ja meinen könnte, wenn jemand einen höheren D-Faktor hat, also böser ist, hat er vielleicht auch mehr Ellenbogen und kann sich dann im Job besser durchsetzen, also kommt eher auf Führungsjobs.
Das ist ein gängiges Stereotyp und das würde ich behaupten, wird in manchen Branchen oder spezifischen Berufen auch so sein, aber eben in vielen anderen auch nicht. Und deswegen zeigt sich im Mittel eben kein besonders großer Unterschied, was den Erfolg, den beruflichen Erfolg je nach D-Faktor angeht. Es gibt viele Berufe, wie zum Beispiel soziale Berufe, wo ein hoher D-Faktor wahrscheinlich eher schädlich fürs Fortkommen ist, zumindest langfristig. Und da es eine gewisse Balance dieser Berufe gibt, zeigt sich eben im Mittel auch nicht allzu viel Unterschied.
Mhm. Wobei, ich glaube, jemand mit einem höheren D-Faktor würde wahrscheinlich auch keinen Pflegeberuf wählen, oder? Wenn jemand vor allen Dingen an sich selbst denkt, wieso sollte der in die Pflege gehen?
Das ist ganz richtig. Wir finden Unterschiede in den Berufsinteressen und auch darin, welche Berufe Menschen ausüben, je nach D-Faktor. Und soziale Berufe sind das beste Beispiel. Je höher der D-Faktor, desto weniger Interesse haben Menschen an sozialen Berufen und auch desto seltener sind sie auch in diesen Berufen, ja.
Und in welchen Berufen sind sie besonders oft zu finden?
Es gibt eine ganz kleine und international nicht ganz so robuste Häufung in unternehmerischen Berufen. Zumindest das Interesse scheint eher da zu sein, was passt, ne? Weil Menschen mit höherem D-Faktor haben einfach mehr Interesse an Geld und Ansehen und nehmen wahrscheinlich an, dass unternehmerische Berufe davon mehr bieten, prinzipiell. Aber die Unterschiede sind klein und was die tatsächlichen Berufe angeht, ist das schon nah am nicht mehr wirklich messbar.
Mhm. Aber jemand mit hohem D-Faktor als Kollegen zu haben, ist wahrscheinlich nicht besonders angenehm, oder?
Das ist nachweislich extrem unangenehm. Tatsächlich sozusagen die Idee des D-Faktors ist ja, dass sich diese Neigung im Prinzip immer und überall äußert. Nicht immer gleich, ne? Aber die Kernidee ist ja, man ist eben nicht nur zu Hause böse oder nur im Beruf oder wie auch immer, sondern das zieht sich halt durch. Und Kollegen mobben, Arbeitsmaterialien mitgehen lassen und so weiter, findet sich eben stark gehäuft bei Menschen mit hohem D-Faktor.
Wenn man einen Mensch mit hohem D-Faktor als Partner hat, mit was muss man da rechnen?
Ja, kann unangenehm werden. Also eine sehr interessante Kombination, die vielleicht auch wichtig zu wissen ist, weil sie einem so ein bisschen eine Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Menschen mit höherem D-Faktor haben so eine unangenehme Kombination aus einerseits dem Partner der Partnerin nicht zu vertrauen, also zu unterstellen, man würde ihnen untreu sein beispielsweise und einen deswegen massiv zu kontrollieren, sind gleichzeitig aber diejenigen, die selbst eher fremdgehen beispielsweise. Man könnte jetzt so weit gehen zu sagen, wenn jemand extrem kontrollierend und eifersüchtig ist, anlasslos, dann spricht das dafür, dass er oder sie selbst mit größerer Wahrscheinlichkeit untreu sein wird. Denn beides, in beidem steckt der D-Faktor.
Sie haben auch andere Bereiche untersucht, auf die sich der D-Faktor auswirkt. Zum Beispiel das Verhältnis von Menschen mit erhöhtem D-Faktor zum Umweltschutz.
Umweltschutz würde ich nicht ganz so eng sehen. Es sind vielmehr auch Einstellungen zur Natur, zur Umwelt und nicht nur Umwelt, auch Klima tatsächlich. Tatsächlich findet sich relativ konsistent und auch international, dass Menschen mit einem höheren D-Faktor wenig mit Umwelt- und Naturschutz anfangen können, auch einfach weniger mit Natur tatsächlich anfangen können und auch entsprechend weniger umweltschützendes Verhalten zeigen und das auch für deutlich weniger sinnvoll oder notwendig halten.
Finde ich jetzt nicht überraschend, weil wenn ich eben denke, nach mir die Sintflut, dann warum soll ich mich da um die Umwelt kümmern? Ne?
Genau so ist es. Es geht zum einen um dieses Mein Wohl zählt und nach mir die Sintflut. Und andererseits spielt sicherlich auch eine Rolle, dass für insbesondere im Zusammenhang mit Klimaschutz beispielsweise Vertrauen eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich muss beispielsweise darauf vertrauen, dass andere auch mitmachen werden. Andere auch ihren CO2-Fußabdruck senken oder im Falle von Ländern eben ihre Treibhausgasemissionen. Aber ein ganz elementarer Teil von einem hohen D-Faktor ist Misstrauen. Also zu glauben, alle anderen sind böse, niemand anders wird beitragen. Naja, und dann brauche ich es auch selber nicht tun, darf es sogar gar nicht tun, weil wie bescheuert wäre ich denn, als einziges Land meine Treibhausgase zu reduzieren, wenn alle anderen fröhlich weitermachen.
Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen dem D-Faktor und politischen Einstellungen?
Den gibt es tatsächlich und auch der ist über viele Länder hinweg sehr konsistent. Nicht immer gleich stark, aber geht immer in die gleiche Richtung. Personen, die einen höheren D-Faktor haben, beschreiben sich selbst als politisch eher rechts. Und umgekehrt Personen mit einem niedrigen D-Faktor als eher links. Das liegt in erster Linie daran, dass es bestimmte Grundüberzeugungen gibt, die bei böseren Menschen sehr viel gängiger sind. Der Glaube an eine böse Welt, der Glaube daran, dass das Leben geprägt ist von einem Kampf um Ressourcen, der Glaube, dass deswegen Hierarchien und auch Ungleichheit geradezu notwendig sind. Und diese Glaubenssätze sind einfach sehr viel kompatibler mit rechteren politischen Haltungen als mit linkeren.
Aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn jemand ein Konservativer ist, ist er ein schlechterer Mensch als
Definitiv nicht.
Eher links eingestellt ist.
Definitiv nicht. Also man sollte nicht von einer konservativeren Einstellung auf einen hohen D-Faktor schließen. Aber jemand mit einem hohen D-Faktor, besonders wenn er sehr ausgeprägt ist, wird sozusagen im politischen Spektrum einfach sich nirgendwo links einordnen können, weil einfach die Grundüberzeugungen überhaupt nicht zusammenpassen.
Wobei, wenn ich jetzt an Stalin oder so denke, ne, der hätte sich wahrscheinlich politisch links eingeordnet und war mit Sicherheit ein böser Mensch.
Vorsicht, das ist ein bisschen übervereinfacht gesagt. Auf der gesellschaftspolitischen Achse war Stalin ja höchst autoritär und damit sozusagen, wenn man autoritär trennt von sozioökonomischen Einstellungen, dann ist der natürlich genauso antidemokratisch, gegenfreiheitlich und so weiter wie andere auch.
Was ist mit dem D-Faktor und der Einstellung zur Demokratie als Staatsform insgesamt?
Finden sich auch deutliche Unterschiede, sogar deutlicher als zwischen der politischen Rechts-Links-Orientierung. Gerade wenn es in den Extrembereich geht, also antidemokratische Einstellungen oder auch die Befürwortung von politischer Gewalt, militantem Extremismus, da findet sich eine besondere Häufung mit hohem D-Faktor tatsächlich.
Sie sagen auch, es gibt eine größere Offenheit von Menschen mit hohem D-Faktor für Verschwörungstheorien. Wie erklären Sie sich das?
Das liegt auch an diesen fundamentalen Misstrauensüberzeugungen. Also wie gesagt, jemand mit einem hohen D-Faktor geht ganz stark davon aus, dass alle anderen böse sind, die Welt böse ist und er selbst auch bedroht ist sozusagen. Und genau diese Überzeugung ist wiederum, wenn man so möchte, der Ausgangspunkt oder der Nährboden für populistische Überzeugungen und Verschwörungstheorien, die nämlich im Kern davon ausgehen, wir werden alle übers Ohr gehauen, ausgebeutet und irgendwelche geheimen Mächte ziehen hinter den Vorhang die Strippen.
Wenn ich mir die Frage stelle, Herr Helbig, macht ein hoher D-Faktor glücklich und zufrieden oder vielleicht eher unglücklich oder krank? Dann ist die Antwort gar nicht so einfach, denn man könnte ja meinen, wenn ich mehr Ellenbogen habe und meine Wünsche durchsetze, bekomme ich öfters, was ich will. Ergo, ich bin glücklicher. Dem ist aber nicht so, sagen Sie. Warum nicht?
Genau, es ist, und das versuchen wir im Buch natürlich sehr viel ausführlicher zu erklären, die erste Antwort ist, Menschen mit höherem D-Faktor wollen mehr Geld, Macht, Anerkennung und so weiter, aber erreichen davon nicht mehr. Wir sprachen ja schon darüber, dass sie nicht mehr Einkommen haben, nicht eher in Führungspositionen landen. Also erstens kriegen sie gar nicht mehr von dem, wovon sie so viel mehr wollen. Das macht schon mal nicht besonders glücklich. Zweitens, wir sprachen schon darüber, dass Menschen mit einem hohen D-Faktor sehr ausgeprägte Überzeugungen darüber haben, dass die Welt böse ist, bedrohlich ist und so weiter. Und das macht nicht glücklich. Ja? Wenn man mit dem permanenten Bedrohungsgefühl im Prinzip durch die Welt laufen muss, weil das einem hilft, sein eigenes böses Verhalten zu rechtfertigen, dann macht das nicht glücklich. Und drittens, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen leiden einfach massiv unter ihrem D-Faktor und ihrer gewissermaßen auch Unfähigkeit zu erkennen, wenn sie selbst das Problem sind. Weil Menschen mit einem hohen D-Faktor gehen immer davon aus, die anderen sind das Problem, die anderen sind böse, ich bin das Opfer. In Beziehungen kann man das zum Beispiel sehr schön immer beobachten. Und das macht ihre Beziehungen halt nicht besonders funktional. Und im Endeffekt macht das eher einsam, unglücklich und unzufrieden.
Aber vielleicht haben Menschen mit einem hohen D-Faktor ja ganz andere Vorstellungen von Glück.
In der Tat ist es eben so, dass ihnen Dinge wie Geld, Macht oder Anerkennung wichtiger sind als, also nach eigener Aussage wichtiger sind als beispielsweise Freundschaft oder gute Beziehungen. Aber ganz ohne wird es tatsächlich schwierig. Und wenn wir Lebenszufriedenheit an sich messen, also Leute fragen, wie glücklich bist du, wie sinnhaft ist dein Leben, wie erfüllt ist dein Leben, dann zeigt sich eben auch, alles ist geringer ausgeprägt mit einem höheren D-Faktor.
Die Frage ist nur, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt weiß, ich habe einen überdurchschnittlichen D-Faktor? Kann ich das überhaupt verändern?
Persönlichkeitseigenschaften sind änderbar. Das sehen wir schon daran, dass sie sich ja von alleine auch ein bisschen verändern, beispielsweise mit dem Alter. Sie sind natürlich auch direkt änderbar, spätestens mit psychotherapeutischen Maßnahmen im Prinzip. Aber das setzt Wille voraus. Und genau daran hakt es eben in den allermeisten Fällen. Ohne Veränderungswillen wird sich wenig verändern. Und Veränderungswille ist genau das, was eben bei ausgeprägten Persönlichkeitseigenschaften, speziell dem D-Faktor, eben in der Regel nicht vorliegt. Weil die Überzeugung ja ist, die anderen sind böse, sollen die sich doch ändern.
So, wenn wir gesamtgesellschaftlich denken, dann ist es natürlich eher wenig wünschenswert, dass sich Menschen mit hohem D-Faktor, also Menschen, die besonders böse und rücksichtslos sind, durchsetzen. Sprich, das Streben nach eigenen Vorteilen auf Kosten anderer darf nicht belohnt werden. Haben Sie Ideen, was man tun kann, damit das nicht passiert?
Das fängt im Kleinen an und wird auch in Gesellschaften wie unsere auch schon meines Erachtens sehr gut gemacht. Das hat ja einen Grund, dass wir eben auch weltweit betrachtet einen eher geringen de facto haben. Jeder, der schon mal Kinder miterzogen hat, weiß, dass wir genau das versuchen zu tun. Wir versuchen, soziale Normen zu schaffen. Wir versuchen schon früh Menschen zu erklären, warum bestimmte Dinge unerwünscht sind und warum sie selbst auch davon profitieren, wenn sie es unterlassen, langfristig. Das ist, glaube ich, der erste und ganz wichtige Ansatzpunkt, solche sozialen Normen hochzuhalten. Dann zweitens, das ist immer so plakativ zu sagen, naja, irgendwie Freiheit und irgendwie Ungleichheiten reduzieren, Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten, aber das ist ganz entscheidend, weil wenn diese Sachen kaputt gehen, dann ist das die beste Rechtfertigung für Menschen mit einem hohen D-Faktor zu sagen, na, ist doch eh alles, gibt keine Regeln, ist eh alles egal, ja, gibt keine Gerechtigkeit, gibt keine, und dann muss ich natürlich mich durchsetzen und dann sozusagen, man bietet einfach einen wahnsinnigen Nährboden dafür. Und umgekehrt eben, wenn wir das entsprechend gestalten, dann entzieht man dem eben auch einen Nährboden.
Danke für das spannende Gespräch.
Ich habe zu danken.
Am Ende unserer Sendung gibt es immer noch ein kleines Geschenk für unseren Gast als Dankeschön, dass er Zeit für Leute hatte. Ich greife hier mal in meine Tüte. Und da Sie sich mit dem Bösen beschäftigen, dachte ich, vielleicht haben Sie ja Spaß an einem Krimi, der sich mit dem Bösen an der Uni beschäftigt. Der Dozent und der Tod, das ist der Titel, ein Universitätskrimi mit garantiert ganz viel bösen, aber sehr, sehr lesenswerten Gedanken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.
Vielen, vielen Dank.
Und alles Gute.
Ihnen auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz und es gibt noch zwei aktuelle Gefahrenmeldungen. Vorsicht auf der 5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kronau und Kreuzwaldorf. Da gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. Und Vorsicht auf der 66 Frankfurt Richtung Wiesbaden zwischen Frankfurt, Ludwig-Landmann-Straße und Nordwestkreuz Frankfurt. Steht ein defektes Fahrzeug auf dem Abbiegestreifen und es sind Menschen auf der Fahrbahn. Also hier besonders vorsichtig fahren. Und das war's schon wieder für heute in Leute, den Podcast der Sendung finden Sie wie immer ab morgen zum Nachhören auf www.swr1.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächsten Sonntag, da gibt es natürlich wieder Leute mit einem Gast, der zu unserem heutigen Thema passt wie die Faust aufs Auge. Nachdem wir uns heute nämlich mit dem Bösen beschäftigt haben, ist nächsten Sonntag zu Gast ein Mann, der zeigt, dass Böse nicht unbedingt böse bleiben muss. Der Mainzer Maximilian Pollux hat über 10 Jahre im Knast gesessen für Drogenhandel, räuberische Erpressung und ähnliche Dinge. Heute ist er Autor, Podcaster und Antigewalttrainer und versucht mit seinem Verein Sichtweisen zu verhindern, dass Jugendliche so wie er einst abrutschen und in eine Gewaltspirale geraten. Für heute sage ich Tschüss. Ich bin Katja Hein. Einen schönen Sonntag noch.